Guten Morgen zusammen. Eigentlich hatte ich mit euch vor, heute den letzten Besuch in der Gemeinde in Thessalonik zu machen. Aber vor 14 Tagen bin ich in der Bibellese auf den Begriff Spross gestoßen. Und irgendwie bin ich da hängen geblieben, fing dann an zu blättern und nachzudenken und zu beten. Und das, was dabei herausgekommen ist, das habe ich jetzt vor, in der nächsten halben Stunde euch mitzuteilen. Das Ziel ist, dass ich euch das Wort Gottes noch ein klein wenig kostbarer mache, als es euch schon ist. Damit ich euch nicht schwindelig predige, habe ich gedacht, ich gebe euch mal die Marschrichtung vor. Und zwar, wir schauen auf Verse im Alten Testament und wechseln dann in die Evangelien, zu den Evangelien. Ja. Was ich über die Evangelien sage, das möchte ich auch gleich noch vorweg sagen, sind Stichworte. Ja, da gibt es noch viel mehr Argumente, die ich jetzt anführe, aber das würde den Rahmen einer Predigt absolut sprengen. Es geht ja heute wie immer um das Wort des lebendigen Gottes. Und dieses Wort ist einmalig in der Menschheitsgeschichte. Im Urtext fehler- und irrtumslos. Obwohl in einem Zeitraum von 1600 Jahren geschrieben, ist es doch eine wundersame Einheit. Und das ist auch etwas, wo ich euch bitten möchte, diesen Begriff im Hinterkopf zu behalten. Denn darum geht es heute auch, um die Einheit. Spross, übrigens Menschengeist, das muss ich dazu sagen, Menschengeist wäre für eine solche Literatur, ja, die Bibel ist ja eigentlich eine Bibliothek in Buchform, aber Menschengeist wäre dazu nicht in der Lage gewesen. Der Spross wird in der Bibel auf verschiedene Weise ausgedrückt, da heißt es zum Beispiel Wurzel, Wurzelspross, Reis oder Schößling. Im Alten Testament ist es je nach Kontext, sind es prophetische Aussagen über den kommenden Messias. Ein Spross oder Sprossen kennen wir. Jeder Hobby-Kleingärtner weiß, was es bedeutet. Auch in der Küche kann man Sprossen herstellen. Samen, Bohnen, irgendwas und ein Glas und ein bisschen Wasser. Ich empfehle, Kresse-Sprossen zu züchten. Das schmeckt am allerbesten. Ich habe euch bestimmt schon mal in der Vergangenheit gefragt, warum es in der Bibel im Neuen Testament vier Evangelien gibt. Praktischerweise hätte ja auch eines gereicht. Aber die Absicht Gottes war es, den Messias der ganzen Welt ebenso zu offenbaren. Durch diese Offenbarung, die wir in den Evangelien lesen, wird uns Jesus Christus auf ganz besondere Weise nahegebracht. Und die Betonung liegt auf nahe, denn das gibt es in keiner anderen Religion dieser Welt. Ich habe euch, glaube ich, einmal erzählt, dass ich den Koran gelesen habe, das ist schon Jahre her. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, der Gott der Moslems ist entfernt. Während wir in den Evangelien sehen, dass Jesus uns sehr, sehr nahe gekommen ist. Und er sagte ja einmal im Johannesevangelium, wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Aber ebenso ist es auch die Absicht natürlich, dass Jesus im Alten Testament eben schon als Messias vorausgesagt wurde. Wir lesen Redewendungen, zum Beispiel, damit erfüllt würde durch den Propheten Jeremia, der geredet hat und spricht und so weiter. Sehr oft kommt es in den Evangelien, damit erfüllt würde. Das ist immer diese Rückbesinnung auf die Voraussagen des Alten Testaments. Jeremia 23, Vers 5, da heißt es, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Er wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Der Spross hier vorausgesagt im Jeremia wird als König definiert. Wieso König? Der Text sagt uns das, da werde ich den David, einen gerechten Spross, erwecken. Nun, wir wissen, die Karriere Davids, die begann auf dem Feld als Hirte, als Schafhirte. Aber diese Prophezeiung, die war nicht bezogen auf den Hirtenjungen, sondern auf den König David. Und das heißt mit anderen Worten, dass der kommende Messias auch ein König sein würde. Auch er ist adelig in der Linie des David. Und wenn wir jetzt in das Neue Testament überwechseln, im Matthäusevangelium wird uns Jesus als König der Juden beschrieben. Bereits kurz nach seiner Geburt heißt es in Matthäus Kapitel 2, Vers 1, als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren worden war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Diese Astronomen aus dem Osten, die hatten keinerlei Ahnung von alttestamentlicher Prophetie. Und trotzdem hat ihnen Gott auf wunderbare Weise diesen Messias geoffenbart. Und wir sehen, wenn man mal aufmerksam die Bibel liest, unter der Sicht der Mission, die ja im Neuen Testament dann begonnen hat, da sehen wir, dass wir viele, viele Vorhersagen haben, die auf eben diesen weltweiten Heilsgedanken Gottes hinweisen. In Matthäus 21,5 wird Zacharia 9, Vers 9 zitiert, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf dem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Matthäus 27, das ist dann schon am Schluss, als Jesus verhaftet worden war. Jesus aber wurde von dem Statthalter vorgeführt, und der Statthalter fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Jesus aber sprach zu ihm, du sagst es. Wenn wir das zusammenbringen, der Gefangene Jesus und König der Juden, da merken wir natürlich, dass da etwas gewaltig nicht stimmt. Und das haben natürlich auch diese Juden gemerkt, die große Hoffnungen auf Jesus gesetzt haben. Ihre Hoffnung wurde zutiefst enttäuscht. Lukas 24, da greife ich mal in ein anderes Evangelium. Als die Emmausjünger unterwegs waren, da sagten sie zu der Gestalt, Jesus erkannten sie nicht, ja, zu diesem Menschen, der da mit ihnen spazieren ging oder nach Hause ging. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Von was? Von der Herrschaft der Römer. Aber dazu hätte Jesus den Himmel nicht verlassen müssen. Sein siegreicher Kampf fand in einer ganz anderen, einer überwältigenden, einer transzendenten Dimension statt. Auch deshalb war der Erfolg seiner Mission so unvorstellbar größer, als nur die Römer aus dem Land zu jagen. Denn er erlöste die Menschheit von der Macht der Sünde und des Todes. In Offenbarung 5, Vers 5, da heißt es, und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids. In Zacharia Kapitel 3, da heißt es, ja, siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Auch im Jesaja wird jetzt nicht im Zusammenhang mit Spross, aber der Begriff Knecht kommt davor, siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt und er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Knecht. Im Markus-Evangelium wird Jesus als Knecht geoffenbart. Im Markus-Evangelium finden wir kein Geschlechtsregister. Denn wer interessiert sich schon für die Herkunft eines Knechtes? Keine Engel, keine Info über die wundersame Zeugung und Geburt, kein Besuch der Astronomen, keine Geschenke, nichts. Gerade mal der Vorläufer Johannes wird erwähnt, und der Bericht über Jesus beginnt mit seiner Taufe, und dann heißt es sogleich und alsbald. wurde er in der Wüste versucht. Und in Kapitel 1, Vers 12, auch in Markus, und zugleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Sogleich, das kommt in diesem Evangelium öfters vor. Und wir merken, dieses Evangelium, da geht was, ja. Da ist Bewegung in diesem Evangelium. Denn nach den kurzen Einleitungen, da fällt Jesus geradezu mit seinem Dienst durch die Tür herein. Auch die Jünger merkten die hohe Belastung des Dienstes. Kapitel 6, und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündigten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach, geht ihr alleine an eine einsame Stelle und ruht ein wenig aus. Der Schlüsselvers des Markus-Evangeliums ist Kapitel 10, Vers 45, denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, eben als Knecht, und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. So hat Christus den Sieg errungen. Die Ausgangslage dieses Sieges war seine Erniedrigung, sein Dienst gewesen. Und wir lesen diese wunderschönen Verse in Philipper Kapitel 2, dass er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Christus hätte das Recht gehabt, dass seine Geschöpfe ihm dienen. Stattdessen diente er, heilte Kranke, weckte Tote auf und gab Hungrigen zu essen. Er war selbstlos bis zur Hingabe seines Lebens. Und heute haben wir genau das Gegenteil. Die Devise lautet in Kurzform: Ich, ich, ich. Nachdem ein Mensch von ihm geheilt worden war, hat Jesus öfters verboten, das in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Und die Frage ist, warum? Ganz einfach. Da heißt es, wer aus sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und Ungerechtigkeit ist nicht in ihm. Jesus als Diener, als Knecht, suchte nicht seine, sondern des Vaters Ehre. Und ein Diener gehorcht. Das sehen wir besonders nach seiner Festnahme, beziehungsweise vor seiner Festnahme im Garten Gethsemane. Nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als Wiedergeborene werden auch wir in der Heiligen Schrift als Knechte, Sklaven und Diener bezeichnet. In Sacharja Kapitel 6, da heißt es, so spricht der Herr der Heerscharen, siehe, ein Mann, Spross ist sein Name, und der wird unter ihm sprossen, und es wird unter ihm sprossen, und er wird den Tempel des Herrn bauen. Jesaja 53, er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Auf eindrückliche Weise beschreibt Jesaja 53 Jesus Christus als den leidenden Messias, als Mensch. Wenn wir jetzt in die Evangelien gehen, im Lukas-Evangelium wird Jesus Christus als Mensch beschrieben. Erstaunlich, dass gerade Lukas den Auftrag bekam, dieses Evangelium unter der Leitung des Heiligen Geistes zu schreiben. Kolosser 4, Vers 14, da heißt es, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt. Er war von vornherein bestens dazu geeignet, über den Menschen Jesus zu schreiben. Kapitel 1 und 2 des Lukas-Evangeliums, das sind nur 7 Verse, und zwar über die Geburt, die finden wir noch im Matthäus-Evangelium. 125 Verse sind sogenanntes Sondergut. Das heißt, diese Verse kommen nur im Lukas-Evangelium vor. Zum Beispiel die Ankündigung der Geburt des Vorläufers Johannes und die Ankündigung der Geburt Jesu durch Gabriel, den Engel, Besuch der Hirten, Darstellung im Tempel als Baby, ja, und Jesus als 12-jähriger Junge. Die Abhängigkeit Jesu als Mensch von seinem Vater zeigt sich auch daran, dass Lukas mehr über ihn als Beter schrieb als in Matthäus und Markus. Als Jesus am Kreuz hing und starb, sagten im Matthäusevangelium der Hauptmann und die Soldaten wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Im Lukasevangelium aber, wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Der Auftrag Jesu war nicht, die Römer aus dem Land zu vertreiben, sondern die Menschheit mit Gott zu versöhnen. Dazu war es unabdingbar, dass er Mensch wurde, denn nur so konnte er sterben. Freiwillig stellte er sich auf die Stufe von Adam. Adam und Eva wurden versucht und fielen, Jesus Christus aber nicht. In diesem Evangelium kommt uns Christus besonders nahe. Er war Mensch wie du und ich, aber eben ohne Sünde. Er kennt sich bestens damit aus, was wir erleben. Er war hungrig, durstig und müde. Er wurde verachtet, hintergangen und ungerecht beschuldigt. Er wurde von Freunden verlassen, er kannte Schmerz und Trauer. Auch er wurde wie wir angefochten. Es ist nur ein Evangelium übrig, aber ich habe keinen Spross im Alten Testament. Und die Frage ist, warum? Warum gibt es jetzt den Zusammenhang zwischen Spross und Gott nicht? Nun, die Frage klingt vielleicht kompliziert, aber die ist sehr einfach zu beantworten. Gott wird nicht. Gott sprosst nicht. Gott wächst nicht. Er ist ewig unveränderlich. Exodus Kapitel 3, Vers 14, ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde, der ewig Seiende. Aber deshalb wird trotzdem natürlich im Alten Testament Jesus als Gott vorausgesagt. In Jesaja Kapitel 9, da heißt es Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Im Johannesevangelium wird nun Jesus Christus als Gott beschrieben. Der Schlüsselvers ist ganz am Ende. Johannes 20, 31, dies aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Nun, das Evangelium des Johannes ist, wie ich schon sagte, ganz, ganz anders als die anderen. Das Allermeiste im Johannesevangelium ist auch sogenanntes Sondergut. Das steht in keinen anderen der drei Evangelien. Wenn wir an die Einleitung denken, den Prolog, ja, diese geradezu Paukenschläge, wie Jesus hier vorgestellt wird, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und dann Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Auch wie Jesus sich vorstellte mit den sieben Ich Bin-Worte. Ich denke, die meisten von euch kennen die, aber ich wiederhole sie kurz. Ich bin das Brot des Lebens, das Licht der Welt, die Tür, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weinstock. Wenn wir an die Abschiedsreden Jesu denken, in Kapitel 14 bis 16, oder das hohe priesterliche Gebet in Kapitel 17, das ist einfach, das ist nicht mehr auf der horizontalen Ebene, versteht ihr? Das ist, hier wird es sehr deutlich, dass Jesus in diesem Evangelium als Gott, sich als Gott offenbart und als Gott offenbart wird. Wenn ihr die Angewohnheit habt, wie ich, oder wer von euch die Angewohnheit wie ich, der ist schon mal im Hesekiel Kapitel 1 vorbeigekommen. Das möchte ich nur mal am Rande sagen, weil ich das hochinteressant finde. Da gibt es ein Engelwesen, ein himmlisches Wesen. Ich lese euch mal den Vers 10, da heißt es, und das war die Gestalt dieser Gesichter, das Gesicht eines Menschen, das Gesicht eines Löwen hatten die vier rechts und das Gesicht eines Stieres hatten die vier links und das Gesicht eines Adlers. Also der Mensch, der Löwe zunächst einmal, ja, der Löwe von Juda. Dann haben wir das Gesicht eines Menschen, sagte ich eben im Lukas. Und dann das Gesicht eines Stieres, da habe ich kürzlich gehört in einem Vortrag, dass in israelischen Dörfern, da gab es ganz wenige Stiere, so vergleichbar wie heute. Nicht jeder Landwirt hat einen Mähdrescher, sondern da gibt es halt ein oder zwei in der Gegend. Und den mietet man dann. Und genauso hat man früher die Stiere gemietet. Und der Stier hat sozusagen eine Knechtseigenschaft. Ja? Er hat geholfen. Und dann zum Schluss der Adler. Und der Adler, wie der Löwe, der König der Tiere hier ist auf der Erde, so ist der Adler der König der Lüfte. Und das Johannesevangelium kann man da sehr gut mit etwas Fantasie hier hineinnehmen. Aber wie gesagt, das ist nur am Rande. Nun, Ross im Alten Testament, im Neuen Testament hat sich das bestätigt. Und jetzt möchte ich euch einmal bitten, König der Juden, Knecht, Mensch und Gott, dass ihr diese vier einmal mit mir versucht zusammenzudenken. Ich habe anfangs die Frage gestellt, warum es vier Evangelien gibt, würde nicht auch eines reichen? Eben nicht. Eben nicht. Hätte eine dieser Offenbarungen gefehlt, wäre es nicht zur Erlösung gekommen. Bei den ersten drei ist uns das deutlich, ja. Jesus verlässt den Himmel. Er sagt ja übrigens, kommt mir gerade noch der Gedanke, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also er war im Himmel schon König, ja. Auf der Erde wurde er König von Juda. Knecht, Mensch, das ist uns klar. Aber der Sohn Gottes, wie er im Johannesevangelium geoffenbart wird. Die Frage, das ist eigentlich keine Frage, sondern eine Feststellung, wie ich schon sagte, alle vier Offenbarungen zusammen, Jesus in vierfacher Weise sozusagen, war nötig, um uns zu erlösen. Wir Menschen hätten das niemals geschafft. Psalm 49, Vers 7, da heißt es, sie vertrauten auf ihr Vermögen und rühmen sich der Größe ihres Reichtums. Niemals kann ein Mann seinen Bruder loskaufen, nicht kann er Gott ein Lösegeld geben. Denn zu kostbar ist das Kaufgeld für ihre Seele und er muss davon ablassen auf ewig. Nur Gottes Sohn konnte das Werk der Erlösung vollbringen, und zwar in der vierfachen Ausführung sozusagen, in der vierfachen Existenz. Nur sein Opfer war Gott angenehm. Wir haben einmal mehr gesehen, dass der Messias im Alten Testament vorausgesagt wurde. Und diese Worte haben sich in den Evangelien erfüllt. Ansage und Erfüllung ist das einzig wahre Merkmal wahrer Prophetie. Und davon gibt es Hunderte in der Bibel. Das heißt, der Gott, von dem diese Worte sind, ist absolut vertrauenswürdig. Mit diesem Wort lässt es sich auch in einer Zeit wie der unseren sinnvoll und im Frieden leben. Deshalb werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Amen.